Wenn man die alte Industriedenke hinter sich lässt, wenn man nicht mehr nur mit Routinetätigkeiten beschäftigt ist und nach ISO-Norm arbeitet, da fängt das Abenteuer für den Wissensarbeiter an.
Abenteuer digitale
Zukunft.
Zweite
Staffel mit Markus Klug. Herzlich willkommen zur 7. Folge von Abenteuer digitale Zukunft. Hier Markus Klug am Mikrofon. Ich begrüße dich. Vor einigen Monaten war ich im Luisenviertel in Wuppertal-Elberfeld unterwegs. Ich bin nämlich mit meiner Freundin und unseren drei Katzen vor ein paar Monaten nach Wuppertal gezogen. Und da kann ich mich noch richtig gut dran erinnern. Da war ich, glaube ich, in einem Bio-Supermarkt und da ist mir ein Flyer aufgefallen. Da war zunächst einmal ein ansprechendes Foto von einer jungen Frau mit einer Headline bzw. einer Fragestellung daneben. In welchen Beruf bin ich richtig? Und dann kamen auch schon die ersten Assoziationen bei mir, ja? In welchen Beruf bin ich richtig? Ja, wenn du dir überlegst, es entstehen gerade 1000 neue berufliche Möglichkeiten im Übergang zum digitalen Zeitalter. Ganz neue Berufe, die viele Menschen gar nicht kennen, die gerade erst entstehen. Ja, und dadurch wird diese Frage, in welchem Beruf bin ich richtig, zu einer wirklich sehr anspruchsvollen Herausforderung. Und dann musst du den Hintergrund dazu noch betrachten. Menschen werden in Zukunft 6, 7, 8, 9, 10 Mal oder sogar noch mehr ihren Beruf wechseln im Laufe eines Lebens. Sie werden nicht mehr 30, 40 Jahre für eine Firma arbeiten, mit ein paar wenigen Ausnahmen, Beamten noch vielleicht, also wenig Ausnahmen dazu. Ansonsten wird das der Normalfall in der Zukunft sein. Auch der Wechsel zwischen Selbstständigkeit, zwischen Angestellten-Dasein, längeren Auszeiten, längeren Lernphasen auch einmal dazwischen, persönlichen Lernphasen auch. Ja, das kommt alles auf uns zu. Und dann ist da noch die Automatisierung, die Digitalisierung, die künstlichen Intelligenzen, die Roboter. Deshalb geht es in der heutigen Folge von Abenteuer digitale Zukunft um die Frage, in welchem Beruf bist du richtig? Diese Frage stellt sich nicht nur für Jugendliche, etwas, was die Wertefabrik, Christoph Bader und einzelne andere Personen dieser Organisation, ein Beratungsunternehmen in Wuppertal, anbieten, als eine Geschichte, die sie anbieten. Also eine Berufsberatung für Jugendliche, eine sehr interessante Geschichte, ein sehr interessantes Projekt, wie ich finde. Die gleiche Frage stellt sich nämlich auch noch einmal in der Lebensmitte, insbesondere gerade vor dem Hintergrund des digitalen Wandels. Denn auch für Menschen, die älter sind, gibt es viele, viele neue Möglichkeiten, die Arbeit anders zu gestalten als bisher. Mein heutiger Interviewpartner Christoph Bader hat zunächst als Angestellter gearbeitet, wie er mir im Interview gesagt hat, auch sehr früh in einer Leitungsposition. Er hat über viele Jahre im Personalwesen innerhalb der Automobilindustrie gearbeitet. Dann gab es dann verschiedene berufliche Stationen in seinem ersten Leben als Angestellter, wie er selber sagt. Da war er unter anderem Ausbildungsleiter und Organisationsentwickler. Das heißt, er kennt sich bestens mit den Erfolgsfaktoren für langfristig erfolgreiche Personalprojekte aus. Und darum geht es auch in dem Beratungsunternehmen die Wertefabrik. Ja, also letztendlich die Frage, was macht gute Arbeit aus? Auf den Faktor Mensch bezogen. Ja, also da geht es um Potenzialentfaltung, da geht es natürlich auch um Ökonomie, da geht es um persönliche Entwicklung und da geht es um die Zukunft. Ja, wie sehen die Berufe in der Zukunft aus? Wie werden sich Organisationen in der Zukunft ändern und was hat das mit dem Faktor Mensch zu tun? So könnte man das vielleicht zusammenfassen. Eine ähnliche Frage stellt sich auch für Experten im Übergang zum digitalen Zeitalter, die etwas Besonderes aus ihrem Wissen machen wollen. Und deshalb habe ich in der heutigen Ausgabe von Abenteuer digitale Zukunft auch eine Aufgabe für dich. Gehe einfach mal auf meine Website www.markusklug.de. Ich werde übrigens mit C geschrieben und lade dir dort das E-Book Mache etwas Besonderes aus deinem Wissen herunter. Denn in diesem E-Book findest du ab Seite 31, das Kapitel Die neue Rolle des Experten. Und deine Aufgabe, wenn dich das interessiert, wenn du dein eigenes digitales Wissensabenteuer starten möchtest, lautet heute, dir dieses Kapitel einmal näher durchzulesen. Denn dort findest du neue Expertenmodelle, die gerade im Übergang zum digitalen Zeitalter entstehen, analog zu den neuen beruflichen Möglichkeiten, über die es heute im Interview, im Gespräch mit Christoph Bader geht. Ich nenne dir nur einmal zwei neue Expertenmodelle als Beispiel. Einmal das Expertenmodell des virtuellen Coaches und einmal das Expertenmodell des Knowledge Service Developers, so habe ich das genannt. Wenn dich das interessiert, was das für neue Möglichkeiten für dich neben der Arbeit sind, als Angestellter, zum Beispiel als Sidepreneur, der ein eigenes Wissensbusiness starten möchte, oder als Selbstständiger, der sich anders aufstellen will als bisher, dann ist dieses E-Book mit Sicherheit etwas für dich. Außerdem empfehle ich dir zur Vertiefung den Abenteuer Digitale Zukunft Newsletter, den du ebenfalls auf meiner Website www.markusklug.de findest. Das ist kein normaler Newsletter, denn dieser Newsletter ist wie ein Lernabenteuer konzipiert, mit vielen herausfordernden Aufgaben und Fragestellungen für dich. Also ein Besuch auf meiner Website www.markusklug.de lohnt sich für dich in jedem Fall. So, jetzt aber das Interview mit Christoph Bader für dich. Wir waren beide ein wenig erkältet. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich. Besonders ich war ein bisschen angeschlagen, aber das wirst du auch in meiner Stimme hören. Trotzdem gibt es heute das Interview für dich. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Lieber Herr Bader, im Übergang zum digitalen Zeitalter entstehen zahlreiche neue Berufe und damit öffnen sich auch neue Möglichkeiten. Jenseits tradierter Berufsfelder und konventioneller Karrierepfade gibt es immer mehr junge Menschen, die mehr experimentieren und den eigenen Beruf als Gestaltungsaufgabe wahrnehmen. Interessanterweise passiert das häufig in parallelen Projekten. Ein Nachwuchsingenieur schreibt zum Beispiel zusammen mit einem Journalisten über ein Jahr lang an einem Buch und das neben der Arbeit. Wie erklären Sie sich das? Bieten die meisten Unternehmen hierzulande zu wenig Gestaltungsmöglichkeiten und Experimentierfelder oder woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ja, ich glaube, der erste Grund, den Sie genannt haben, ist tatsächlich zu beobachten, also vor allen Dingen ja, auch in größeren Unternehmen, wo ich in meinem ersten Leben im Angestellten-Dasein war, beobachten wir doch häufig, dass es sehr stark um sehr festgelegte Prozesse geht, auch im Talentmanagement zum Beispiel, wo es dann eher darum geht, gewisse Stellenanforderungen zu erfüllen. Ich sage das immer so ein bisschen flapsig, gewisse Kästchen im Organigramm zu füllen. Und vielleicht bleibt da tatsächlich ein Stück weit das Experimentierfeld, die verdeckten Potenziale auf der Strecke. Ich glaube, das ist so der eine Grund. Und der zweite Grund ist natürlich, dass jetzt so in Zeiten, in denen wir uns bewegen, Stichwort Digitalisierung, das Experimentieren, es war wahrscheinlich nie leichter, dass man nebenbei Dinge aufbaut, schnell Zugang zu Märkten bekommt etc. Und das sind so zwei Effekte, glaube ich, ja, wo sich auch Arbeitgeber darauf einstellen müssen. Ne? Dass es einfach ein anderes Loyalitätsverständnis auch gibt. Das Positive daran, es geht wieder mehr um den Inhalt der Arbeit. Ne? Also das heißt, das ist so die These, dass die Menschen, wenn sie sowas probieren, wenn sie nebenbei experimentieren, dass sie das nicht unbedingt machen, weil es so schrecklich im Konzern ist, weil sie die Menschen dort nicht mögen, weil sie unbedingt weg wollen. Sondern ich glaube, die Mehrzahl macht es eher aus einer inhaltlichen Lehre vielleicht heraus oder andersrum positiv gesagt aus einem inhaltlichen Antrieb.
Also gehört habe ich bis jetzt beides. Also ich interviewe ja auch genau solche Leute, die sowas schon machen. Und die Aussagen waren, die eine war halt, dass sie das machen, weil ihnen die reguläre Arbeit schon Freude bereitet, aber dass sie noch mehr ausprobieren wollen. Und die andere war, dass sie längst nicht ihr Potenzial wirklich damit einbringen können und dass ihnen auch Meetingkulturen und die Art und Weise, wie die Tagesabläufe strukturiert sind, so viele Routinen, dass denen das auch zum Teil nervt. Also das gab es auch solche Aussagen. Also eigentlich beides, würde ich sagen, ne?
Ja, also genau, ich glaube auch, da kommen beide Sachen zusammen. Was spannend ist, was wir auch mal erlebt haben in einem Projekt, wo wir tatsächlich dann mal im Konzern oder im großen Unternehmen was aufsetzt, aus dem HR-Bereich, aus dem Personalbereich beispielsweise raus, wo man genau mit gewissen Personen über genau das Thema ins Gespräch kommt, über die verdeckten Potenziale, über die Sachen, die wir eigentlich so im Privaten die Leute beschäftigen. Und interessant ist zum einen, dass da inhaltlich natürlich ganz spannende Sachen rauskommen, wie dass man Dinge erfährt, dass jemand seit 20 Jahren Jugendarbeit macht im privaten Bereich und da einem ohne, man braucht nicht viel Fantasie, dass man da Kompetenzen, Potenziale entdeckt, die man eigentlich in der Firma auch gut nutzen könnte. Also ganz ökonomisch Vorteile entstehen. Und das Zweite ist einfach alleine, dass man mit den Menschen darüber spricht, was sie so im Privaten beschäftigt, auch gerade auf einer inhaltlichen Ebene. Allein das macht ein unheimlich, finde ich, ein unheimlicher großer Bindungsfaktor für das Unternehmen und zeigt ja im Grunde auch, dass es irgendwie dass man auch diese zwei Welten akzeptiert. Ja. Dass es nicht unbedingt immer nur entweder oder geben muss.
Das ist interessant, was Sie gerade sagen. Das eine ist ja, sind ja die vertikalen Strukturen und dann gibt es auch die horizontalen Felder. Und dass man sowas entdeckt, das gehört ja eigentlich eher in die horizontalen Bereiche, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Also tatsächlich, dann würde man auch so ein Gespräch ganz anders anlegen. Also dann ist es im Grunde, wenn man jetzt mit Mitarbeitern spricht, kein Karriereförderungsgespräch, sondern es ist im Grunde einfach es geht in die Breite. Also es gibt ja jetzt der Frederic Laloux in seinem Buch Reinventing Organizations, was ja auch sehr durch die Presse gegangen ist und sehr, sehr zu empfehlen ist. Er sagt ja im Grunde, er nennt es ja im Grunde diese berufliche Maske, mit der wir jeden Morgen dann ins Meeting reingehen. Ja, dass man geht nie mit seiner gesamten Persönlichkeit in die Firma. Und er sagt, eigentlich ist es schade, weil man so viele Potenziale vielleicht dann einfach auf der Straße liegen lässt.
Ja. Er nennt ja auch das Beispiel von einem Designer, der dann plötzlich, glaube ich, in so einer Art Werbeagentur anspricht. Sind diese Produkte eigentlich noch sinnvoll? Brauchen wir überhaupt noch solche Produkte? Diese haben ja überhaupt keinen Wert. Das hat er so ein Beispiel genannt in so einem Vortrag. Und wenn man das so offenlegen würde, dann wären einzelne Führungskräfte oder Personen dann doch schon ein wenig schockiert, glaube ich, heutzutage auch noch in dem einen oder anderen Gespräch, oder?
Ja, das glaube ich auch, wobei man kann das auch schon zur Methode machen. Ne? Also was ganz interessant ist, es wird jetzt auch gerade in einem Konzept, das ist auch noch so eine Strategieentwicklung ja auch beispielsweise gibt, dass man bewusste Workshops, Meetings in Firmen so auslegt, dass die Aufgabenstellung bedeutet, unser eigenes Geschäftsmodell zu zerstören. Ne? Also Stichwort disruptiv. Ne? Also wir versuchen uns jetzt gerade selbst zu zerstören, was würde eigentlich bei rauskommen, was natürlich eine super Intervention ist, ne? Weil die Leute A merken, hoppla, wir haben vielleicht hier unter Angriffsflächen und B merkt man unheimliche Unterschiede, wer von den Menschen, die da mitmachen, sind jetzt wirklich absolute Bewahrer und wer es denkt auch wirklich mal an so Grundsatzfragen und traut sich an so Grundsatzfragen ran, ne? Das ist ganz spannend.
Haben Sie so ein Experiment schon mal mit Organisationen, die Sie beraten, gemacht?
Also wir sind da gerade in Vorgesprächen. Leider ist es noch nicht passiert wirklich, also live, aber es wird passieren. Und es gibt, also ich kenne auch die Intervention, weil ich mit einem Beraterkollegen, der das schon mal gemacht hat oder der das sehr häufig macht, auch da in einem regen Dialog bin. Und der sagt natürlich, wenn eine Firma dafür bereit ist, ist das eine unheimlich gute Methode in Sachen Strategieentwicklung. Also wirklich, ne, Versuch, was kann uns selbst zerstören? Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, um einfach auch mal diese Bereitschaft zu sehen, weil es eben doch tatsächlich heute, wie Sie eben sagen, so schnell gehen kann, ja, weil die, ja, vielleicht auch die Sinnfragen von Produkten, von Dienstleistungen vielleicht häufiger gestellt werden, als sie früher mal gestellt.
Interessant ist wahrscheinlich auch die berufliche Orientierung. Das ist ja auch so eine Frage, mit der Sie sich beschäftigen. Da kommen wir ja auch gleich nochmal zu einem Projekt von Ihnen zu sprechen, Schule vorbei, was jetzt, also eine Berufsberatung im Übergang zum digitalen Zeitalter. Bevor wir darauf jetzt aber zu sprechen kommen, man sagt ja auch noch, dass wir in Zukunft häufiger die Berufe wechseln werden und dass die Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt auch sinkt. Dass halt auch zum Beispiel Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse über längere Zeiten, also gar über Jahrzehnte, dass die stärker zurückgehen, das kann man ja empirisch schon beobachten, oder?
Absolut, also die Wechselhäufigkeit ist definitiv da. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Eltern denke, mein Vater denke, der wirklich in seinem Lehrbetrieb dann auch in Rente gegangen ist und da gibt es, glaube ich, ganz viele Beispiele von, das wird sicherlich weniger werden. Interessant ist dann vielleicht gerade, dass wir Deutschen das dann immer damit direkt verknüpfen, weniger Sicherheit. Ich bin jetzt seit 10 Jahren selbstständig und ich habe das Gefühl, jetzt vom Arbeitsverhältnis her ist es wahrscheinlich, würden viele sagen, das ist viel, viel unsicherer, gerade in den ersten Jahren. Ich stelle mich mittlerweile auf den anderen Standpunkt, dass es die größte Sicherheit ist, die man sich selbst schafft, indem man einfach sich selbst auch zukunftsfit hält und eben nicht einschläft in 20 Jahren Festanstellung. Also wie will es damit, also wenn man nach 20 Jahren Festanstellung auf die Straße gesetzt wird, das ist unsicher, weil man dann gar nicht mehr weiß, wie eine Bewerbung zu schreiben ist, weil man sich überhaupt nicht mehr orientiert. Wenn man aber immer am Arbeitsmarkt war, immer auf dem Markt war, immer seine persönlichen, ich nenne es immer so, seine persönliche Flyer verteilen musste, metaphorisch gesprochen. Das macht einen, glaube ich, sicher. Also selbst wenn dann die Selbstständigkeit in die Brüche geht, dass man sich nicht zu schade ist, Dinge zu tun, um einfach wieder weiterzukommen, den nächsten Schritt zu gehen.
Warum sind Sie aus dem Anstellungsverhältnis rausgegangen? Was war die Entscheidung bei Ihnen, in die Selbstständigkeit reinzugehen?
Zwei Faktoren, die wir eben schon im Gespräch hatten. Der wesentliche Faktor, Inhalt, Sinnfrage der Arbeit. Also es begann im Grunde in einem Großraumbüro eines großen Automobilzulieferers, wo man dann irgendwann das Gefühl hatte, also ich war in sehr jungen Jahren in einer recht hohen Position, alles gut von außen betrachtet, aber wenn man dann so PowerPoint-Folien nacheinander erstellt, wo man sich nicht sicher ist, ob die überhaupt jemals gezeigt werden, dann stellt man sich dann ab und zu die Sinnfrage, aber es war eher dann ein zweiter Effekt, dass wir dann, also wir, meine Partnerin und ich, dann einfach da so eine Vision am Horizont gesehen haben, die uns dann eher hingezogen hat. Ja. Und dann kam das andere dazu, was wir gesagt haben, naja, das erscheint für uns irgendwie sinnvoller.
Was war die Vision?
Ja, und die Vision war tatsächlich die Wertefabrik, also das Unternehmen, was wir gegründet haben vor jetzt mittlerweile 11 Jahren, dass wir also gute Arbeit, ja, das schreiben wir auch auf unserem Motto, dass wir versuchen oder dass wir gesehen haben, so als Interner im großen Konzern ist es schwierig, genau diese Sinnfragen, wie Sie es eben gesagt haben, möglicherweise zu stellen und Dinge in Frage zu stellen, weil man eben in diesem Abhängigkeitsverhältnis ist. Und als externer Berater kann man da vielleicht andere Dinge tun, wo man die gute Arbeit stiften, gute Arbeit in dem Sinne, dass Menschen einfach das tun, was sie gern tun und was sie dann auch gut tun und was im besten Fall auch noch einen ökonomischen Mehrwert erzeugt. Deswegen ist der Name auch entstanden, Wertefabrik, im Sinne von Verbindung zwischen der menschlichen Werte, was mir wert ist, und den ökonomischen Werten, was dann letztlich auch ökonomisch sinnvoll ist. Da in diesem Sweet Spot, da in der Mitte, da entsteht für uns gute Arbeit. Und das ist immer noch unser Credo.
Das sind ja zwei harte Kontraste. Das Industrialisierungsschema auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Werte. Haben Sie das bewusst so kontrastreich gewählt?
Sie meinen die Fabrik, wenn Sie...
Weil Werte und Fabrik schließt sich ja gegenseitig aus als rhetorische Figur. Ist das bewusst so gewählt?
Das ist bewusst so gewählt. Damals, muss ich gestehen, eher bewusst im Sinne von Abgrenzung, auch so ein bisschen provokant tatsächlich, dass wir auch gehofft haben, dass diese Fragen, die Sie jetzt stellen, häufiger mal kommen. Naja, wir sind alle im Grunde aus der Wertfabrik so Industriekinder, ja. Also wir sind alles, wir haben alle schon eine berufliche Realität hinter uns, die wir jetzt da arbeiten. Das heißt, wir sind keine Berater, die jetzt direkt von der Uni in das Consulting gegangen sind, zum Beispiel. Und deswegen hatten wir gedacht, das ist eigentlich besser der Begriff Fabrik im Sinne von, da passiert was. Also pragmatisch, da wird was produziert, da kommt auch was raus, wenn man es mal jetzt mal so ein bisschen platt sagen möchte. Also wir sind kein Institut, keine Manufaktur, keine Akademie, weil gibt es ja auch viele unserer Mitbewerber, die so heißen. Und wir sind bewusst eine Fabrik, wo nicht Werte produziert werden, im Zweifel, die Frage kommt häufig, sondern wo?
Am Fließband.
Genau, eben nicht am Fließband, das wäre, glaube ich, dass es am Fließband ist, aber einfach, dass bei unserer Arbeit etwas rauskommt, wenn wir freitags einen Workshop gemacht haben, dass montags morgens da auch wirklich ein Effekt noch da ist. Ja. Das war so ein Gedanke.
Um sich das mal genauer vorzustellen, Sie haben ja mehrere Projekte. Was haben Sie für ein Geschäftsmodell? Beraten Sie viel oder was machen Sie genau bei Wertefabrik? Sie haben das ja jetzt schon ein bisschen skizziert, aber um sich das doch einmal so ein bisschen genauer vorzustellen.
Im Wesentlichen haben wir zwei Geschäftsmodelle, die parallel laufen. Einmal das Geschäftsmodell, was sich um unsere Mandanten, die Firmen, Unternehmen, Organisationen dreht. In diesem Teil der Wertefabrik ist es, wenn Sie einen Überbegriff haben möchten, ist es eine Art der eine Unternehmensberatung, aber eine mit 6 Personen, eine kleine Boutique-Beratung, keine der großen, die sich mit dem Schwerpunkt Arbeit, gute Arbeit, neue Arbeit beschäftigt. Das aus 3 Richtungen. Einmal aus der Richtung des Individuums, also die Menschen in ihre volle Kraft reinzubringen, und einmal aus der Richtung der Organisationsentwicklung, Zusammenarbeit, Kooperation, Methoden, Tools, Meetings, Formate, Kultur und aus der Richtung HR, weil wir glauben, Personal, HR ist einfach da ein wichtiger Treiber. Das ist so die eine Sicht oder die eine Seite der Wertefabrik. Und die andere Seite ist die Fabrik für Berufsorientierung für Jugendliche, wo es letztlich die Überschrift die gleiche ist, gute Arbeit, weil wir recht früh schon glaube, wir machen das schon seit, ja, auch schon seit 10 Jahren jetzt. Wenn wir schon so heißen Wertfabrik, möchten wir auch was zurückgeben, möchten wir auch was für Jugendliche tun, was auch bezahlbar ist im Sinne der Berufsorientierung, weil wir häufig auch feststellen, dass später im Betrieb viel Reparaturarbeit gemacht werden muss, die eigentlich bei der Wahl des richtigen Berufes am Anfang, wenn die Wahl gut gewesen wäre, hätte man diese Arbeit vielleicht nicht gebraucht. Also wir versuchen den Jugendlichen da bei der Wahl ihres Berufes, ihres Studiums zu helfen. Genau. Das ist dann beides ist irgendwo eine beratende Tätigkeit, ja.
Woran hapert es bei der klassischen Berufsberatung? Was würden Sie dazu sagen?
Auch hapert, ich möchte sie gar nicht, also die, ich glaube,
also
die
wertfrei.
Bitte?
Also wertfreier.
Ja, genau, wertfrei. Also das ist, es ist tatsächlich so, dass die natürlich einfach zwei Dinge anders machen als wir. Zum einen haben die einfach nicht die Zeit. Punkt. Ja, also wenn die Jugendlichen zu uns kommen, nehmen wir uns, ich glaube, wir haben das mal durchgerechnet mit Vor- und Nachbereitung, sind es 10 Stunden, die wir uns für den Einzelnen nehmen.
Krass.
Das ist also ein ganzer Tag bei uns, dann dokumentieren wir das, dann machen wir einen Transfer, dann besprechen wir das nochmal mit den Eltern im Nachhinein oder in Anwesenheit der Eltern, wenn der Jugendliche das möchte. Also das ist einmal ganz faktisch nicht das möglich in der Arbeitsagentur. Und der zweite Unterschied, der ist ganz entscheidend, wir beraten nicht angebotsorientiert. Also das heißt, ja, Punkt. Ja, also das ist einfach das Mandat der Arbeitsagentur, dass die das ein Stück weit machen müssen. Ja, weil sie einfach immer den Arbeitsmarkt im Blick haben. Und wir machen das gar nicht. Also ich sage mal so scherzhaft, die Kids, die kommen bei uns zur Berufsorientierung und 80 und ungefähr 20% der Zeit sprechen wir über mögliche Berufe. Also 80% geht es um den Jugendlichen.
Bevor wir da jetzt noch einmal genauer eintauchen, was auch die einzelnen Jugendlichen anbelangt, möchte ich auch noch einmal über neue Berufe sprechen, die gerade entstehen. Es gibt ja zahlreiche neue Berufe, die durch die Digitalisierung gerade entstehen. Und da ist es im Grunde genommen auch schwierig zu wissen, was man will in der Richtung, weil die ja noch nicht da sind. Oder die, ne? Also das ist ja so ein bisschen auch so eine Entwicklung, wo man mehr ausprobiert, mehr experimentiert. Ich kenne sogar Leute, die eigene Berufe, das ist sehr selten der Fall, das weiß ich, aber ich kenne welche, die haben sogar eigene Berufe kreiert. Ja, also das gibt's auch. Was sind das denn für Berufe? Also ich habe mal so ein paar aufgeschrieben, die ich gefunden habe. Vielleicht sagen Sie mal, was Sie so dazu denken, was Ihre Assoziationen sind, bevor wir dann auch noch zu diesen Beratungsgesprächen kommen. Das finde ich auch nochmal ein interessantes Thema. Ein E-Learning-Konzepter. Was verbinden Sie damit?
Ein E-Learning-Konzepter, den könnten wir einstellen.
Okay.
Den könnten wir gebrauchen, wenn ich mir das so vorstelle. Also vermutlich konzipiert diese Frau, dieser Mann, E-Learning-Programme für Firmen.
Ein virtueller Assistent?
Auch interessant für uns, die neue Form des Sekretariats.
Ein Social-Media-Manager?
Marketing, sehr nah am Marketing, würde ich sagen. Die neue Form von PR.
Ein Customer Experience Designer.
Die neue Form von Vertrieb.
Ein Big Data Scientist.
Es wird jetzt langweilig, wenn ich auch sage, die neue Form von Controlling, aber ein Stück weit vermutlich Daten interpretieren. Ne? Scientist steckt für mich viel in Richtung Interpretation von Datenströmen.
Ein Offline-Therapeut.
Ein Offline-Therapeut, das ist interessant. Da werde ich gleich mal googeln.
Ja, und noch den Consultant für Digital Transformation.
Ja, es mag vielleicht sogar manche Leute, manche Projekte geben, wo das, was wir machen, in der Richtung sogar auch so, man so nennen könnte. Wobei, als wir uns gegründet haben, gab es diese Digitalisierung, der Begriff noch nicht. Aber vieles, was wir tun, kommt natürlich aus diesen Bewegungen auch, dass die Arbeitswelt sich mit verändert. Insofern sind wir da auch ein Consultant in dieser Transformationsphase. Also wir sind auf jeden Fall ein Consultant in Richtung Transformation. Genau, ja.
Also man kann das auch ein bisschen clustern, wenn man sich noch viele dieser neuen Berufe anschaut. Manche gibt es ja eben auch noch nicht, die entstehen ja gerade auch erst. Und da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, was sind denn die Muster, die diese Berufe verbindet? Um welche Kernbereiche geht es dabei? Und da habe ich mir überlegt, vielleicht geht es ja um Kommunikation, um Technik, aber auch um soziale Fertigkeiten und Kreativität. Sind das die Kernbereiche, würden Sie sagen, Kommunikation, Technik, soziale Fertigkeiten und Kreativität? oder worum geht es bei diesen neuen Berufen?
Die Aufteilung gefiel mir schon ganz gut. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Jetzt könnte man wieder ein bisschen ketzerisch sagen, naja, das war doch schon immer so, ne?
Ja.
Aber ich glaube, also was, glaube ich, tatsächlich in dieser Phase besonders stark war, ist die Verbindung von Technik und Mensch. Ich glaube, das ist ein Thema, wo im Moment einfach viel die Musik spielt, sagen wir es mal so. Ja. Und auch eine andere Einstellung zur Technologie. Also eine Technologie, ja, ein viel unkomplizierteres, ein offeneres Technologieverständnis.
Nun machen Sie ja diese Beratungsgespräche für Jugendliche und da haben Sie ja auch schon zahlreiche durchgeführt. Man findet ja auch einzelne Stimmen dieser Jugendlichen auf Ihrer Website. Die habe ich mir auch genauer angeschaut. Wenn Sie mal so Revue passieren lassen, was Sie da so bis jetzt erlebt haben, gibt es da Muster, die diese jungen Menschen verbinden? Wollen die mehr ausprobieren? Wollen die mehr experimentieren? Auf der anderen Seite aber auch Sicherheit haben? Gibt es, das sagt man ja zum Beispiel über die Generation Y, obwohl ich mich immer sehr schwer tue mit solchen Generationszuschreibungen, aber gibt es da so Dinge, die Sie beobachtet haben, die der älteren Generation, den Eltern, nicht unbedingt so zu eigen sind?
Ja, also ich tue mich auch schwer mit den Zuschreibungen, aber ja, wir machen das jetzt 10 Jahre. Was können wir beobachten? Also ich glaube, so ein wesentlicher Punkt ist tatsächlich dieser, ja, stellen Sie sich vor, die Berufe, die Sie mir eben genannt haben, wie würden wir nun der Mutter und dem Vater des 19-jährigen, 18-jährigen Abiturienten empfehlen.
Ja. Also der Alex soll Offline-Therapeut werden. Das wäre vielleicht was Gutes für den Alex.
Genau, der Alex, also ne, liebe Frau Müller-Meyer-Schulze, ihr Alex wird Offline-Therapeut. Das ist unsere Empfehlung. Und da geht es dann schon los. Ja. Also das ist so das eine, was natürlich, was früher, also das ist, glaube ich, eine Besonderheit unserer Zeit, dass es tatsächlich eben diese erklärungsbedürftigen Berufe für die Elterngeneration gibt. Ja? Mhm. Und das ist natürlich, das ist eins, was jetzt, wir können drüber schmunzeln, aber was für die Kids natürlich echt ein Problem darstellt. Ja? Und das Zweite damit verbunden, ne, das, was Sie eben richtigerweise sagen, ist der Weg dahin. Also dass es ja irgendwie heutzutage auch nicht mehr so formatiert ist, Schule, Ausbildung, Beruf, sondern es ist eben häufig, ach, da gehe ich noch mal ein halbes Jahr nach Australien und ich mache noch mal dies und dann findet sich das schon. Und diese da gibt es echt einen Konflikt zwischen der Elterngeneration und den Jugendlichen. Das fällt uns sehr stark in diesen Auswertungsgesprächen auf. Ich nehme jetzt aber auch die auffallenden Punkte. Also es gibt auch mindestens, ich würde jetzt auch sagen, 70% der Elternberatungsgespräche laufen da super entspannt ab und die ist total frei und so. Aber das erlebt man dann doch häufig, dass das so ein Thema ist. Das Zweite, was auffällt, ist, es gibt immer was Besseres noch, ne? Durch die Verfügbarkeit, ne? Also es gibt immer den Wunsch der Kids, ach Mensch, mein Freund macht das, ich habe jetzt gelesen, das ist auch was und das ist auch cool und die Universität hat auch einen neuen, total hippen Studiengang und also... Ja, also wir verzweifeln manchmal als Berater, weil wir zig Sachen vorschlagen oder mit zig Sachen versuchen, ins Gespräch zu kommen und es ist irgendwie nie was gut genug. Ja? Und dann fühlen wir uns vermutlich manchmal wie die Eltern oder so, die da ins Gespräch kommen.
Aber Orientierung wird ja dann auch zunehmend zum Problem, oder? Es gibt ja einen Überschuss an Möglichkeiten.
Genau, und deswegen, ich glaube, deswegen gibt es uns auch irgendwo und deswegen läuft dieses Geschäftsmodell, ohne dass wir da, wir haben es ja irgendwie wirklich nicht als ökonomisches, wir verdienen damit nicht viel Geld, also und trotzdem, ohne dass wir das viel vermarkten, spricht sich das einfach rum unter den Eltern, die ganze, wo ganze Nachbarschaften zu uns kommen und so die Kinder zu uns schicken. Ja, und unsere Lösung ist einfach eben darüber gar nicht in diesen Wahn mit einzusteigen, sondern wirklich back to you, ja, also zurück zu dir, was ist denn eigentlich in dir und dann machen wir da was daraus, ja, genau, und vielleicht ein zweiter Punkt ist eher so die Frage, dass es weniger um das was geht, was man da macht, sondern so eine grundlegende Strategie, also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber es ist ja schon die Frage, entscheide ich mich für ein Klassikerstudium, entscheide ich mich für ein etwas exotisches, spezifisches Studium oder ist einfach die Ausbildung für mich das Richtige, und diese Frage, die wird manchmal auch viel zu wenig diskutiert. Ja. Also, oder bin ich jemand, der sich an eine große Universität Köln in einen riesen Hörsaal setzen möchte oder brauche ich den Klassenverbund? Also das sind so Sachen, die finde ich auch nochmal wichtig sind. Ja. Weil es heute die Möglichkeiten gibt es ja. Warum sollte man sie nicht nutzen? Ne?
Wie läuft denn so ein Gespräch ab, um sich das mal plastisch vorzustellen?
Das Gespräch am Ende mit den Eltern oder der Workshop mit den Schülern direkt?
der Workshop mit den Schülern erstmal?
Ja, also der Workshop mit den Schülern, wir füllen im Grunde ein großes Puzzle. Wir haben hier bei uns in der Wertefabrik eine große Wand, wo gewisse so 7 Puzzlestücke draufstehen. Da stehen dann so Fragen drauf wie, was ist mir wichtig? Also da geht es um Werte. Natürlich machen wir das Thema auch. Wie bin ich und was für ein Arbeitsumfeld möchte ich haben? Und so weiter und so fort. Also es geht um persönliche Stärken, Schwächen. Im Grunde kann man sich das so vorstellen, das ist so ein 4- bis 5-stündiger Workshop zur eigenen Persönlichkeit ist. Also mal mein Potenzial auf einen Blick zusammenzufügen. Ja. Mit vielen Post-its, da ist die Wand dann am Anfang ganz weiß und hinterher ist sie ganz, ganz gefüllt. Und das, wenn man dann mal mit 2 Meter Abstand drauf guckt, ist meistens das schon ein tolles Ergebnis, dass der Jugendliche sieht, wow, A, ich kann was, B, ich habe es mal ein bisschen sortiert und C, ich habe vielleicht ein paar Dinge wirklich schon mal ausgeschlossen. Ja, das ist so der erste Teil. Und genau.
Also Sie haben auch von Werten gesprochen, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Ansichten in der Psychologie. Teilweise gibt es Aufzählungen von Werten, die hunderte von Werten implizieren. Es gibt dann auch so Persönlichkeitsmodelle wie die Big Five und diverse andere, das RISE-Profile und was weiß ich noch alles. Von welchen Werten sprechen wir denn da? Sprechen wir jetzt erstmal von solchen Werten wie Offenheit, Freiheit, solche Dinge? Oder was meinen Sie mit Werten und von welchen Werten sprechen Sie da?
Also wenn wir im Rahmen der Persönlichkeit von Werten sprechen, sprechen wir tatsächlich eher von den Werten, wie Sie genannt haben, also Präferenzen, also Offenheit, was ist mir wichtig, worauf lege ich Wert, das ist unsere Leitfrage. Wenn wir über Persönlichkeitseigenschaften sprechen, geht es eher in Richtung der beispielsweise Persönlichkeitstypologien-Tests, wie die Reisprofile etc., wie Sie es genannt haben. Also sind dann eher das Weitere, also die von Ihnen genannten. Und wir versuchen natürlich bei den Jugendlichen dann immer auch das Thema, also das ist ja die Frage, ne, wie wichtig ist mir Erfolg, ne, oder Geld oder was heißt es dann für dich? Wie definierst du Erfolg?
Ja. Und das ist eine spannende Frage, finde ich, wie Erfolg definiert wird.
Gerade bei den Jugendlichen eine spannende Frage.
Mhm.
Und da kann man schon echt eine gute, wichtige Diskussion dann auch mit den Jugendlichen führen, ob das ist, ob da das Finanzielle, also da ist ja auch, dann spielen dann stark wieder auch die eigene Erziehung die Rolle. Wie wird eigentlich Erfolg bei uns zu Hause definiert? Ja. Kommen manchmal ganz, ganz tiefe Gespräche auch zustande.
Und Sicherheit spielt auch bei den Jugendlichen eine größere Rolle. Das ist ja das deutsche Thema, wie ich finde. Oder erlebt man da in den Jahren in der Arbeit mit den Jugendlichen schon so ein bisschen einen Wechsel, was die Beobachtung anbelangt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also da sind so zwei Seiten der Medaille. Ich glaube, Sicherheit ist auch etwas, jetzt mal unter uns, wenn man so 18, 19 war, ist es nicht gerade sexy, dass man formuliert, oh, Sicherheit ist mir wichtig. Also wissen Sie, was ich meine? Also die eine Frage
ist... Das ist nicht cool.
Es ist nicht cool. Man gehört da nicht zu den Coolen, ja, sondern man gehört zu den Langweilern. Und deswegen ist ja die Frage, müssen wir dann immer versuchen, in diesen Gesprächen auch rauszufinden, ist das jetzt nur nicht formuliert? Oder ist es wirklich so, dass der Jugendliche da total frei und entspannt ist und Sicherheit gar nicht? Also das ist dann... Und da kommt dann, glaube ich, der Wert unserer Beratung ins Spiel, dass es eben kein Online-Test ist, den wir hier mit den Jugendlichen machen, sondern wirklich intensives Gespräch. Ja.
Ich glaube, das geht auch tatsächlich nur bedingt, ne, digital. Das ist auch nochmal so eine Sache, gerade in der Beratung.
Ja, da sind wir gerade dabei, zu versuchen, was geht, ohne das den Wert aufzugeben. Vor allen Dingen, weil wir glauben, wenn wir es schaffen, und da wieder ist ein super Vorteil der Digitalisierung, wenn wir es schaffen, diese Angebote etwas zu digitalisieren, sodass aus diesen 10 Stunden vielleicht 6 intensive werden oder 5, dann wird es natürlich auch wieder leichter bezahlbar. Unsere Vision ist ja, dass kein Schüler hier in unserer Stadt, fangen wir mal an, für diese Beratung bezahlen muss, um alle eine vernünftige Berufsberatung zu bekommen.
Das, also quasi die Beratung für 99 Euro. So Beispiel.
So, genau, im Moment sind wir da halt noch nicht. Im Moment zahlen die Eltern 350 Euro für diese 10 Stunden. Und das ist jetzt für die 10 Stunden Coaching ist das ein Witz, auf Deutsch gesagt. Und andererseits sind 350 Euro verdammt viel Geld für viele, viele Menschen. Und vor allen Dingen für die wahrscheinlich die Orientierung am dringendsten nötig hätten. Deswegen ist eigentlich unsere nächste Vision zu sagen, wir wollen wieder nicht mehr Geld damit verdienen, sondern wir wollen eben versuchen, das zu einem sozialen, nochmal stärker zu einem sozialen Engagement zu machen.
Also tatsächlich, ich habe schon sehr häufig Online-Trainings und mit Lerngruppen im Internet zusammengearbeitet. Und meine Erfahrung ist, das war erstaunlich, weil das war am Anfang das Klischee, dass es sehr intensiv gewesen ist, auch digital. Also nicht so, wie das Klischee ist, ja, wenn ich diese Medien nutze, dann wird es weniger persönlich. Das kommt immer auf die Formatierung an. Wenn die Formatierung stimmt, dann ist das nicht so.
Ja, ich glaube daran auch. Also man muss sich da ein Stück weit selbst überprüfen, ob man da dieses Klischee mit sich trägt. Und dann ist auch die Frage, genau, so ein Videocall ist ja total, das machen wir auch schon häufig, weil die Schüler mittlerweile auch von weiter her kommen, dass wir das Auswertungsgespräch per Video machen und erleben das dann auch gut. Wir sind noch so ein bisschen dabei zu sagen, okay, ich glaube, wie kommuniziert man es den Eltern, ne? Also, dann sind wir wieder beim Thema andere Generation. Also ich glaube, für die Schüler ist das weniger das Problem. Ich glaube, man kriegt es da wirklich intensiv hin. Das Thema ist dann, wie sehr glauben die Eltern daran. Ne?
Also man braucht schon Beratungselemente, die nicht digital ablaufen, das glaube ich schon. Aber einzelne Bausteine lassen sich auch digitalisieren.
Absolut, absolut. Ja.
Und die Eltern, jetzt haben wir die ganze Zeit von den Jugendlichen, von den jungen Menschen gesprochen. Wie sieht das denn auf der Seite der Eltern aus? Gibt es da immer noch häufiger den Einwand, ja, aber es ist besser, wenn du Medizin studierst, Betriebswirtschaft oder wenn du eine Ausbildung bei einer Bank machst? Gibt es diese Meinung tatsächlich immer noch, dass das sicherer sei oder lösen die sich auch allmählich auf?
Ich kann die Auflösungserscheinung noch nicht erleben.
Okay.
Also es gibt beides. Ich habe es ja eben gesagt, es gibt ganz, also die Mehrzahl, das ist ganz entspannt. Aber es gibt genau noch diese Klischees, wie wir sie eigentlich nicht mehr glauben können, dass schon ganz klar ist, was der Filius mal werden soll. dass ganz klar Dinge ausgeschlossen werden. Das ist so ein Punkt, also wir hatten jetzt auch zuletzt wieder Diskussionen und wir aus einem, manchmal ist man ja selbst in so einer gedanklichen Sackgasse drin. Man könnte ja theoretisch auch sagen, weißt du was, die Eltern sind ganz wichtig am Anfang, dass sie das Vertrauen geben, uns und dem Kind. Aber warum müssen sie unbedingt bei dem Auswertungsgespräch noch dabei sein? Ja, das ist schon eine Frage, die man lange diskutieren kann, eher intern. Mhm. Weil man erlebt dann schon so Situationen, wo der Jugendliche total happy ist, dass er jetzt irgendwie sich entschieden hat, ich mache erstmal eine Schreinerlehre und das dann in dem Auswertungsgespräch seinen Eltern präsentiert und wir ihn da drin bestärken, weil wir zig Beispiele vorher dazu aufgezählt haben. Und wenn dann noch vor uns als Fremden, wenn dann irgendwie die Eltern das irgendwie nicht gut finden oder so, das ist dann, sind manchmal echt schwierige Momente. Sind aber zum Glück die Ausnahme, aber es gibt schon, ja.
Das heißt also, jetzt gerade arbeiten Sie daran, dieses Format nochmal weiterzuentwickeln, ja?
Absolut. Also wir haben es eigentlich alle, im Grunde ist das seit 10 Jahren weiterentwickelt worden, weil das irgendwie, ja, weil es uns so irgendwie umtreibt und Spaß macht. Und so einfach das erstmal klingt, es ist komplex, weil alleine wenn Eltern, Schüler und wir da an einem Tisch sitzen, allein das ist ja schon eine komplexe Situation und es geht um eine Zukunftsfrage. Und genau, wir arbeiten daran. Eigentlich so jedes Jahr gucken wir, was können wir noch verbessern, was können wir optimieren. Ja.
Wie sieht das denn mit Menschen in der Lebensmitte aus? Also das fiel mir auch noch dazu auf, weil dadurch, dass man in Zukunft ja die Jobs häufiger wechselt, teilweise sogar Branchen, das ist zwar seltener der Fall, gibt es aber auch, wäre ja Beratung an der Schnittstelle durchaus auch eine interessante Geschichte, oder?
Ja, also die Eltern sagen häufig, können sie das auch für uns machen. Nee, tatsächlich, also hatten wir auch schon. Also ja, auf jeden Fall. Also wir machen das auch dann, wenn wir die Anfrage bekommen und dann auch zu den gleichen Konditionen, weil wir sagen, Mensch, das ist ja, das ist ja unser Purpose, unsere gute Arbeit. Aber es ist halt einfach Vermarktungsgründe bei uns, dass wir es nicht, wir vermarkten es nicht so stark, weil wir uns jetzt nicht als so Persönlichkeitscoaches verstehen.
Der Schwerpunkt liegt bei Ihnen tatsächlich in der Beratung von Unternehmen, die Wandel gestalten. Habe ich das richtig verstanden?
Das sind halt diese beiden Welten, ne? Also der ökonomische Schwerpunkt.
So meine ich das jetzt.
Genau, der liegt da, ja, richtig.
Das ist auch schon interessant, wie Sie das jetzt formuliert haben. Das heißt, es gibt sozusagen einen Sinnschwerpunkt und einen ökonomischen Schwerpunkt. So könnte man das auch formulieren, vielleicht.
Ja, wobei wir schon versuchen, und nicht nur versuchen, sondern auch schaffen, glaube ich, den ökonomischen Schwerpunkt. Also wir werden häufig beauftragt und versuchen dann schon auch über Jahre, es gibt uns einige Beispiele, dann auch Dinge, die wir in Firmen beobachten, die eben nicht zu unserem Sinnschwerpunkt so richtig gehören, versuchen über unsere Beratung Stück für Stück auch in die Richtung, also Überzeugungstäter, ne, dass wir da versuchen, das dann auch da in die richtige Richtung zu bewegen. Aber es stimmt schon, das ist nochmal auch sehr bereichernd, wenn man dann eine Berufsorientierung mit einem 17-, 18-Jährigen hat und an der Woche drauf in einem Top-Management-Workshop steht. Ja, das macht einem, macht's spannend für einen selbst. Ja.
Damit wären wir jetzt auch am Ende eigentlich wieder beim Ausgang, nämlich beim Ausgang der guten Arbeit. Das bedeutet ja letztendlich Sinn und Ökonomie unter einem Dach miteinander zu vereinen, oder?
Absolut, genau. Das ist auch unser, so sagen wir es auch, ne? Wir glauben, dass menschliche und ökonomische Werte sich eben nicht widersprechen, sondern dass die Schnittmenge da das ist, was es spannend macht und wo auch wirklich gute Arbeit entsteht auch. Und nicht nur gute Arbeit im Gutmenschen-Sinne, sondern genau in diesen beiden Facetten. Sinn und also ökonomischer Sinn, aber dann auch persönlicher Sinn. Ja, definitiv.
So, da sind wir auch schon wieder am Ende der aktuellen Episode von Abenteuer Digitale Zukunft. Hier Markus Klug am Mikrofon. Noch ein Hinweis für dich. Es gibt heute in dieser Episode von Abenteuer Digitale Zukunft eine Aufgabe für dich, wenn du Lust darauf hast, dein eigenes persönliches Wissensabenteuer für die digitale Zukunft zu starten. Gehe einfach auf meine Website www.markusklug.de. Ich werde übrigens mit C geschrieben und lade dir dort kostenfrei das E-Book Mache etwas Besonderes aus deinem Wissen herunter. Dort findest du auf Seite 31 also das Kapitel Die neue Rolle des Experten. Und deine Aufgabe besteht heute darin, dir dieses Kapitel einmal durchzulesen. Zwei Expertenmodelle für dich als Beispiel, weitere dann in dem Kapitel ab Seite 31. Das erste ist das Expertenmodell des virtuellen Coaches, das wird da näher erklärt. Und das zweite ist der Knowledge Service Developer. Und wenn du wissen willst, was ein Knowledge Service Developer macht und inwieweit das für dich interessant sein könnte, dann solltest du dir das Kapitel in dem E-Book Mache etwas Besonderes aus deinem Wissen ab Seite 31, das ist ja die heutige Aufgabe in der Sendung für dich, einmal näher durchlesen. Ich freue mich in der nächsten Folge, die übrigens am Montag, den 9. April, ausgestrahlt wird, ganz besonders auf Sandra Heim. Die gute Sandra hat die Mama-Revolution vorangetrieben und daher auch der Titel der Sendung Soul at Work. Die Mama-Revolution ist auch deine Revolution. Und wenn du wissen willst, wieso das so ist, was das mit dir persönlich zu tun hat, dann solltest du unbedingt am Montag, den 9. April, wieder in der nächsten Folge von Abenteuer Digitale Zukunft dabei sein. Dein Markus Klug, Abenteuer Digitale Zukunft.
Wie sieht die neue Kunst des Arbeitens aus? Wie wirst du zum smarten Experten? Bleibe am Ball, es bleibt spannend und höre die nächsten Folgen von
Abenteuer Digitale Zukunft.
Die zweite Staffel mit Markus Klug.